Wir haben sehr hohen Besuch heute, sagt Google zumindest. Ich weiß nicht, ob unsere Gästin vielleicht heute selbst noch was über sich lernt. Google verrät da spannende Sachen. Wir freuen uns auf Petra. Hi Svenja.
Hi Fabi.
Sag mal, kann man da nichts machen?
Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich hier zu sein und ich bin schon ganz gespannt, was ihr so über Google bei mich gefunden habt.
Ja, also so ein paar Sachen waren mir ja klar. Du bist zum Beispiel ein YouTube-OG, ne? Du bist noch die Generation YouTube von früher, kann man fast
sagen.
Richtig,
genau. Nicht die erste, aber die zweite auf jeden Fall. So mit Darum und Mirella und genau, das war so
Mirella folgt
meine Gang.
Habe ich gesehen.
Ja.
Und weißt du, wer dir noch folgt? Nela Lee.
Ja, wir haben auch mal ein Video zusammen gedreht.
Oh mein Gott, die hat mich so doll dazu motiviert, überhaupt mit YouTube anzufangen.
Oh, wie toll.
Ja, oh, also voll, also Premium für dich schon mal. Und tatsächlich gab es aber vor YouTube war das dann wahrscheinlich noch eine andere Karriere, die du schon begonnen hattest. Du hast, glaube ich, mehr oder weniger als Model gestartet. Und stimmt es, dass du mal Fitnessmodel warst?
Nicht ganz. Ich habe so ausgesehen, als wäre ich ein Fitnessmodel, aber ich war nicht wirklich
eins.
Nein, ich habe damals in einem Fitnessstudio gejobbt, aber einfach nur an der Theke und habe da meinen damaligen besten Freund kennengelernt. Und der hat mich darauf gebracht, weil ich eben groß war und schlank, hey, wie wär's denn mit Modeln und so. Und dann haben wir in einer Fitnesszeitschrift, in der Shape, falls ihr die noch kennt, gibt's die überhaupt noch, die hatten einen Aufruf gestartet, dass sie Nachwuchsmodels suchen. Und da habe ich mit ihm dann im Gymnastikraum ein paar Fitnessfotos gemacht. Und dann habe ich tatsächlich ein Fotoshooting gewonnen für eine Fitnessstrecke in der Shape. Also ich habe einfach so Übungen vorgeführt und die haben dann auch mit mir spontan einen Coverversuch gestartet. Also die haben gesagt, ja, du bist ein bisschen Modeltyp, aber sie wissen nicht so richtig, aber sie probieren es einfach mal. Und dann war ich tatsächlich ein paar Monate später auf dem Cover. Und so bin ich dann in meine Modelkarriere gestartet, weil ich dann natürlich super Material hatte, um mich bei Agenturen zu bewerben. Und deswegen kommt, glaube ich, heute bin ich, glaube ich, fitter als damals. Ich habe damals zwar lange Handball gespielt, aber so richtig Fitness habe ich dann nicht gemacht. Jetzt mache ich ein bisschen Kraftsport und da trifft das vielleicht eher so, auch wenn ich jetzt nicht mehr so aussehe wie früher.
Und du gehst viel mit dem Hund. Du bist nämlich auch Hundemama.
Richtig, genau. Die Hazel. Ich habe vor ein paar Monaten meine Mia verabschieden müssen. Die war 16 Jahre an meiner Seite und die kennt man auch noch.
Ganz süß, ich durfte sie mal kennenlernen.
Ja, und wir waren damals so das YouTube-Gespann und Und dann habe ich ein paar Monate vorher auch Hazel gefunden, habe gar nicht nach ihr gesucht und habe sie aber nicht aus dem Kopf bekommen und ja, bin sehr happy, dass sie jetzt in meinem Leben ist und ja, bin quasi Hundemama.
Ein weiteres Model an deiner Seite quasi.
Und Hazel hat ja quasi einen eigenen Instagram-Account, oder?
Also sie hat tatsächlich den von Mia übernommen. Also Mia hat damals durch unsere gemeinsame Social-Media-Zeit, hatte die ihren eigenen, es gab eine Zeit, da hatte die Mia über 20.000 Follower auf Instagram. Sie war aber auch, das muss ich ja sagen, eine Qualzucht. Also ich habe sie mir nicht bewusst ausgesucht, sie war auch quasi gerettet, aber dennoch wollte ich das dann irgendwann nicht mehr so krass promoten und aber ich wollte irgendwie auch nicht den Account, also der war ja wie ein Tagebuch, ne, also da sind ja auch so viele gemeinsame Videos von uns drauf und so und ich wollte den einfach jetzt nicht verlieren und jetzt ist quasi Hazel, die da ab und zu sehen ist.
Süß. Und nochmal kurz zurück zu deiner Model-Vergangenheit oder auch, ist ja auch immer noch aktuell, wahrscheinlich bleibst du einfach für immer Model, außer du entscheidest dich bewusst dagegen. Du warst tatsächlich auch Kandidatin bei GNTM, Germany's Next Topmodel.
Heute eher Topmodel, ja.
Heute eher Topmodel. Kochtopmodel bist jetzt nämlich auch noch.
Ja, richtig, genau. Ja, bin ich tatsächlich.
Genau. Und hast dann die Model-Karriere weiter verfolgt und bist gleichzeitig aber Content-Creator geworden, wie wir schon gesagt haben, als YouTuberin und heute machst du sehr viel auf Insta und vor allem finde ich deinen Content super, super wertvoll. Du hast so viele Themen, über die wir heute sprechen könnten, also du ernährst dich glutenfrei, weil du es musst und ich kriege ganz oft Hunger bei deinen Videos. du hast einen Struggle mit Pigmentflecken gehabt, hast du ganz viel Awareness geschaffen und hast auch andere wahrscheinlich motiviert, am Ball zu bleiben, dass sie das Thema auch in den Griff bekommen, sofern es sie stört. Und worüber wir heute eigentlich sprechen wollten, und ich vermute, es wird mal hier und mal dahin das Gespräch führen, ist das Thema ADHS, die Diagnose im Erwachsenenalter. Und was dieser Themen ist so das, wo du sagst, das liegt mir am meisten am Herzen, oder kann man das gar nicht sagen?
Das kann man nicht so wirklich sagen. Und zu dem Thema Pigmentflecken, ich habe damals gestartet, nicht um den Leuten zu sagen, hey Leute, ich habe die perfekte Lösung, klickt auf den Link, sondern ich habe einfach zu der damaligen YouTube-Zeit mich dazu entschieden, authentisch zu sein, weil natürlich dann auch hier und da mal ein Kommentar kam, hey, was hast du denn da im Gesicht, irgendwie sieht das komisch aus, hast du da irgendwie Schmutz und so. Dass ich einfach dazu stehe und mich nackig mache, im übertragenen Sinne. Ja. Und einfach darüber spreche, dass es mich belastet, dass ich aber versuche, oder was ich versucht habe, dagegen zu unternehmen, aber bin damals dann auch auf diesen Selbstliebe-Zweig geraten, also für mich selber, und habe das dann versucht, meiner Community mitzugeben. Einfach, dass es viele von uns treffen kann, aber dass das nicht der Untergang ist und dass ich habe halt Tipps geteilt, wie man zu mehr Selbstliebe kommt und sich besser akzeptieren kann. Und habe aber auch ganz ehrlich gesagt, an manchen Tagen gelingt es mir besser als an anderen. An manchen Tagen bin ich völlig fein damit und an anderen traue ich mich wieder nicht ungeschminkt aus dem Haus, sondern muss ganz dick Camouflage auflegen. Und das war auch damals schon auf YouTube das zweite Thema, worüber ich so offen berichtet habe. Das allererste Mal, als ich so wirklich blanke Zug habe wieder, war, als ich da über meine damaligen Panikattacken gesprochen habe. Da hatte ich dann auch später eine Kampagne mit einer Krankenkasse, einfach so, das war auch gar nicht Werbung für diese Krankenkasse, sondern einfach nur über seine persönlichen Struggles zu reden, damit die Leute wissen, sie sind damit nicht alleine. Und ja, das war schon immer so meine...
in einer Zeit auch, wo noch nicht viele drüber geredet haben.
Genau, also heutzutage, ne, ist das ja häufig, aber ich würde schon sagen, dass ich mit so einer der Ersten war. Also das war damals... war das ein Riesending. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich davor war. Ich meine, ich war, ich glaube, davor schon 1-2 Jahre auf YouTube und alle haben mich immer als, also die Teenager von damals, ne, als, hat keiner gedacht, dass ich das irgendwie haben könnte. Aber ich habe da echt eine Zeit lang sehr darunter gelitten und dann einfach mal sich zu öffnen. Und eben da auch habe ich Tipps geteilt. Was, die Fragen erreichen mich heute noch. Also ich werde die hauptsächlichen Themen, womit ich heute oder weswegen ich heute kontaktiert werde, immer noch, ist einmal, hey, ich habe dein Panikattacken-Video auf YouTube gesehen, hey, ich habe dein Pigmentflecken-Video auf YouTube gesehen, oder jetzt halt kürzlich, hey, ich habe gesehen, du hast ADHS. Also das sind so diese Sachen und das sind alles Herzensthemen, weil es einfach echte Themen sind und ich den Leuten einfach zeigen möchte, dass sie damit nicht alleine sind. Ich meine, ich habe nie eine 100%-Lösung, wenn überhaupt. Außer jetzt bei den Pigmentflecken, da habe ich mittlerweile was Gutes gefunden. Aber an sich einfach dieses, Leute abzuholen, dass sie damit sich nicht alleine fühlen. Ich weiß noch damals, ich weiß nicht, ob ihr noch Zoella kennt. Das war auch eine YouTuberin aus Großbritannien. Und die hatte auch damals... also die habe ich auch vergöttert, ist jetzt übertrieben, aber ich fand die ganz, ganz toll. Und die hat dann auf einmal auch darüber gesprochen, dass sie Panikattacken hat. Und ich hab geweint, weil ich dachte, oh mein Gott, die hat das auch. Ich fühle mich so, ich habe mich nicht gefreut, dass die das hatte, um Gottes Willen. Aber ich habe einfach gedacht, oh Gott, da ist noch jemand wie ich. Und
du warst nicht alleine. Gibt,
richtig, genau. Und das Gefühl wollte ich halt auch anderen geben. Und das ist mir, glaube ich, über die Jahre jetzt, ich meine, ich bin jetzt schon 13 Jahre, glaube ich, auf YouTube oder generell Social Media unterwegs. Das ist immer so mein, immer, wenn ich mit irgendwas struggle, dann brauche ich erstmal eine Weile, um selbst damit klarzukommen und dann öffne ich mich aber und dadurch erreiche ich ganz viele Leute und habe die eben seit einigen Jahren so ein bisschen an meiner Seite und ja, deswegen sind das alles Herzensthemen tatsächlich.
Mega schön. Das kennen wir, Svenja, ne?
Ja, das dachte ich, ja.
Ja. Ja, das kennen wir, das stimmt, ja. Und aber Petra, wie war das für dich, als du jetzt zum Beispiel die Diagnose ADHS bekommen hast? Wann war das und wie bist du überhaupt darauf gekommen, dass man da vielleicht mal nachschauen könnte?
Ja, also ich war, wie die meisten von uns immer, hatte ich ein ganz falsches Bild oder ein sehr einseitiges Bild von ADHS. Ich hatte auch damals eine Freundin, ich meine, so in der YouTube-Zeit hat man sich ja auch so eine Community aufgebaut, ne, und so dieses ganze YouTube-Netzwerk, ich bin ja damals extra nach Köln gezogen und das war alles so eine kreative, bisschen flippige Bubble und da hat man schon bei dem einen oder anderen gedacht, wow, auf jeden Fall ADHS, ne? Weil das wirklich so dieses typische Bild war. Sehr aufgedreht, sehr dusselig, man vergisst Sachen ganz oft oder man ist sehr stark abgelenkt oder du redest mit der Person, die bekommt das gar nicht mit und so. Und da wusste ich, ach ja, also die hat das auf jeden Fall und so. Und dann bin ich tatsächlich über eine Instagramerin, der ich gefolgt bin, die ich auch privat kenne, die hat über ihre ADHS-Diagnose gesprochen und dann hat sie auf einmal so aufgezählt, was so ihre Symptome sind und ich dachte mir so, hä? Das klingt ja voll nach mir. Wie kann das denn sein? Ich dachte halt, also wirklich, deswegen nehme ich das auch niemandem übel, wenn die, wobei, einmal hat jemand gesagt, du siehst nicht so aus, als hättest du ADHS, das kann man, das sagt man einfach nicht.
Ja, wir sehen auch nicht schwierig aus. Also.
Aber dass jemand einfach ein falsches Bild erstmal hat, von damals, ne, das kann man ja auch keinem verübeln, weil es einfach auch viele Psychologen und so teilweise da gar nicht so auf dem Schirm haben, dass ADHS viele Gesichter hat und viele Ausprägungen und dass es eben ja diesen hyperaktiven Typen gibt, aber auch, und das sind eben diese Frauen, die heutzutage so spät diagnostiziert werden, das ist ja gerade ein richtiger Boom und oder ein Hype, sagen ja auch viele, und wo ich mir auch sage, nein, die kommen jetzt nicht alle neu oder jeder hat auf einmal ADHS. Nein, die werden nur jetzt auf einmal alle erkannt und bekommen die Hilfe, die sie vielleicht nötig haben. Und genau, also ich bin eben nicht dieses Aufgedrehte, sondern ich habe eben diese Unruhe in meinem Kopf. Ich kann überhaupt nicht abschalten. Ein paar äußerliche Sachen wie ich wibbel mal mit dem Fuß oder ich habe auch immer mal Nägelknabberphasen gehabt in meinem Leben. Das sind so die Sachen, die man vielleicht sehen könnte. Aber dass einfach in meinem Kopf und teilweise in meinem Leben so ein riesengroßes Chaos herrscht, dass ich gefühlt nicht unter Kontrolle habe, das sieht man ja erstmal nicht von außen. Oder,
und das kannst du auch nicht so gut masken.
Genau,
ne?
Richtig. Also, das hat man ja auch gelernt. Man hat so viel gelernt über die Jahre zu maskieren oder zu verstecken. Oder, aber ich habe mich schon mein ganzes Leben lang gefragt, warum bin ich so? Oder mir wurde auch schon oft gesagt, teilweise auch in der Familie, ey, warum bist du so und du bist so anders? Und ich dachte damals, bevor ich überhaupt mit ADHS irgendwie in Verbindung kam, dachte ich, ich bin hochsensibel. Aber hochsensibel und ADHS haben halt auch viele Schnittstellen und ne, können halt auch parallel existieren oder beinhalten sich gegenseitig. Und ja, dann habe ich natürlich, also habe ich mit Ende 20, habe das erstmal für mich dann recherchiert und das ist ja auch ein Teil des ADHS, wenn man in den Hyperfokus verfällt, was ich sehr liebe, ja. dass man sich eben so krass an irgendwelchen Themen festbeißen kann, dass man dann wochenlang nichts anderes sieht und hört und sich da so, also deswegen ist man auch so krass autodidaktisch als, oder sind viele, ich meine, man kann ja auch nicht das gleichsetzen, aber viele sind sehr autodidaktisch mit ADHS, weil sie einfach so ein großes Interesse an bestimmten Themen entwickeln, dass ich dir echt teilweise Medizinbücher wirklich eins nach dem anderen durchlese oder mich so in Themen reinstürze und mich da aber auch ganz schwer wieder rausholen kann und mich da eben noch mehr entdeckt habe, dann halt, genau, und dann habe ich das erstmal, glaube ich, so ein Jahr lang sacken lassen und habe mich dann dazu entschieden, mich quasi auf den Weg der Diagnose zu machen, weil man möchte halt wissen, ist man davon betroffen oder nicht? Oder das ist auch so schwierig, weil auch viele fragen ja, wieso brauchst du denn überhaupt eine Diagnose? Das soll ja auch keine Rechtfertigung sein, aber irgendwie auch so eine Erklärung. Also ich weiß halt noch, als ich dann wirklich das Endgespräch hatte und mir gesagt wurde, es ist sehr offensichtlich und sie haben das, dann bin ich auch erstmal in Tränen ausgebrochen und ich kann gar nicht sagen, was da jetzt überwogen hat. War das die Erleichterung? War das endlich eine Antwort zu haben?
Angst vor dem Stempel vielleicht.
Genau, dann auch, aber auch ne? Endlich mal verstanden zu werden und aber auch, man kann nichts dafür und es ist aber auch, und das ist eben auch neu zu lernen, es ist ja nicht schlimm, man ist einfach anders und viele Dinge funktionieren nicht so wie bei anderen, aber dafür hat man andere Vorteile oder Dinge, die einen dann dadurch wieder besonderer machen und ja, und dass man eben, wie gesagt, damit nicht alleine ist, das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt.
Dass du dich auch damit etwas identifizieren kannst, was nicht nur irgendwie in dir stattfindet, sondern was vielleicht jemand mal von außen beschreiben kann. Aber
richtig.
War es für dich auch wichtig, in therapeutische Richtung zu denken? Wolltest du oder hast du Medikamente ausprobiert oder wolltest du vor allem für dich wissen?
Ich habe auch einmal Medikamente ausprobiert, aber auch erst nach einem Jahr der Diagnose. Für circa 3-4 Monate. Ich habe nur das übliche Medikament, womit man auch anfängt. da haben bei mir die Nebenwirkungen leider überwogen. Also ich habe auch dann gesehen, da ist auch Weizen drin. Und du hast ja vorhin schon meine Glutenunverträglichkeit angesprochen. Und mir hat jeder Arzt gesagt, das macht gar nichts, das ist so wenig. Mhm. Und ich hatte zum Beispiel, um jetzt mal quasi die Hemmschwelle ganz runterzusetzen, ich hatte jeden Tag nach der Einnahme hatte ich Durchfall. Und das ist vielleicht mal nicht schlimm, aber nach 3 Monaten und du hast ja auch keinen Appetit. Du hast ja immer erst am Abend dann, wenn die Wirkung nachlässt, hast du wieder Appetit. Und ja, ich fand schon, dass ich ein paar Sachen besser im Griff hatte. Also bei mir ist zum Beispiel das Thema Prokrastination ganz hoch und problematisch. Da bin ich auch einmal bei meiner Diplomarbeit durchgefallen, was dann wiederum zu einem Burnout geführt hat und zu den Panikattacken, was wiederum dann eigentlich auf mein ADHS zurückzuführen ist. Mhm. Also ganz viele Dinge, die ich vorher auch hatte. Also ich habe auch jetzt kürzlich eine ADHS-Kampagne mitgedreht und habe ich das auch schon gesagt. Und das klingt so krass, als ich mir das danach angehört habe. Ich habe ja schon einige Psychotherapien hinter mir, damals mit den Panikattacken, mit dem Burnout. Und keiner dieser Menschen ist darauf gekommen,
das ist so
dass
heftig.
Dieses, dass ich auch, also auch als ich die Depression hatte oder die depressive Phase, ich war niemand, der im Bett lag und nicht aufstehen konnte, sondern ich habe nicht aufhören können, etwas zu tun. Ich musste alles komplett von morgens bis abends zugeknallt haben, dass ich ja nicht in die Entspannung komme, sondern es musste alles, ja, also das wiederum hat dann zum Burnout und so weiter.
Auf Hochtouren laufen, du durftest nicht abschalten.
Genau, und einfach dieses, einfach mal abschalten und dieses Ruhe und ja, das ist so schade, dass da einfach keiner in der Zeit drauf gekommen wäre, weil mir tatsächlich auch ein paar Jahre dadurch flöten gegangen sind, weil man natürlich auch ganz anders damit umgehen kann. Und ich habe ganz viele Probleme, die ich schon immer habe, auch in der ganzen Therapielaufbahn mal angesprochen. Ich habe immer gesagt, nö, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Zum Beispiel ein Thema bei mir ist schon immer, schon als Grundschulkind, wenn ich um 16 Uhr, 18 Uhr meinetwegen Handballtraining hatte, ich habe es nicht geschafft, in der Zeit zwischen Schule und Training etwas Produktives zu erledigen. Ich kann da keine Hausaufgaben machen. Ich konnte mich nicht fallen lassen, das ist ja das Problem. Wenn ich eine Aufgabe mache, dann muss ich mich da komplett fallen lassen und dann brauche ich auch Ruhe und keiner, der mich stört. Deswegen bin ich auch schon immer eine Nachteule, hat man mir gesagt. Ja, weil nachts ruft mich keiner an, nachts kann ich nicht einkaufen gehen, ich kann mich selber nicht groß ablenken, ich kann nicht groß aus dem Haus. Und deswegen bin ich so, weil ich einfach nachts meine Ruhe habe, weil ich da nicht rausgerissen werde. Und das hat eben auch dazu geführt, dass ich damals schon in der Grundschule nachts heimlich meine Hausaufgaben gemacht habe, nachts mich in irgendwelche Bastelprojekte quasi eingeschlossen habe und da nicht mehr rauskam. Oder auch da immer alles auf den letzten Drücker gemacht habe. Oder zum Beispiel, ich war schon immer so, ich kann mich noch gut daran erinnern, auch in der Grundschule, in der Deutscharbeit, wenn die gesagt haben, so jetzt nur noch 10 oder 15 Minuten, dann habe ich angefangen zu schreiben. Vorher saß ich nur da und die haben von außen, das stand auch im Zeugnis, ich träume viel. Nee, ich habe nicht geträumt, sondern mein Kopf war einfach mit 1000 Gedanken voll. Das ist ja bei ADHS, dass man halt viele Gedankengänge auf einmal hat und man bekommt einfach, also die Sinne sind ja hochsensibel und ich bekomme so viel mit. Ich kann dir genau sagen, welches Oberteil die Dame an dem Tag anhatte oder wie sie so komisch mit dem Fuß gewibbelt hat oder ja, so ganz.
Du filterst nicht.
Genau, ich habe echt Probleme, das zu filtern, was toll ist, weil ich dadurch auch sehr aufmerksam und achtsam bin. Also es gibt kaum jemanden in meinem Umfeld, der es von mir verbergen kann, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Also ich nehme auch sehr stark Stimmungen wahr, auch wenn ich im Raum bin. Ich muss die Leute nicht mal kennen und ich merke, dass da irgendwie Streit oder irgendwas Unharmonisches ist. Aber das ist einfach so kräftezehrend und das belegt quasi deine ganzen Kanäle, die du eigentlich gerade auf was anderes fixieren solltest. Und das macht es einfach schwerer. Aber das wollte ich damit sagen. Und dann waren meine Arbeiten auch gut. Also wenn sie gesagt haben, nimm mal angenommen oder später in der Schule, wenn man 2 Stunden für eine Deutscharbeit hatte. Und die haben dann gesagt, halbe Stunde noch. Dann kriege ich Adrenalinausschuss. Dann kriege ich Panik. Dann muss ich fast wieder auf Toilette. Dann kriege ich Angst. Und dann funktioniert mein Gehirn so gut. Da kommen die besten Ideen und ich bin einfach so leistungsfähig. Und das habe ich zum Beispiel auch schon immer an mir gehasst, geliebt. Also ich liebe, was da rauskommt, aber ich denke mir, ey, wie krass muss das Leuten gehen, die das einfach so abrufen können, ohne diese Panik. Weil ich bei jedem Termin oder wenn ich irgendeine Abgabe hatte, einfach mich selbst so unter Stress gesetzt habe, dass ich danach einfach fix und fertig war, was dann ja wieder zu Burnout und so weiter führen kann. Also,
das ist ein Teufelskreis, ja.
Richtig, genauso auslaugt. Und wie gesagt, das war schon ab der Grundschule einsehbar oder absehbar oder hätte man da schon wahrnehmen können. Und ich habe das auch wahrgenommen, dass es bei anderen nicht so ist. Und der größte Fail meinerseits halt, also meine größte Niederlage war halt, als ich damals bei meiner Diplomarbeit das so lange prokrastiniert habe. Und ich habe damals schon versucht, mir Hilfe zu suchen. Ich habe gesagt, ich weiß nicht warum, ich habe so Lust auf dieses Thema, weil ich habe auch so eine Sondergenehmigung bekommen, dass ich eine Reportage drehen darf. Ich habe Diplom Sozialwissenschaften studiert, also Politik, Wirtschaft und Soziologie, hatte meine Vertiefung im Medienbereich und ich wollte quasi das als Reportage, als Filmreportage drehen. Ich musste damals auch, da hat man noch keine Kameras selber gehabt, dann musste ich mir beim offenen Kanal noch Kameras leihen mit Bändern, die ich dann da vor Ort geschnitten habe und so. Richtig aufwendig, also das war nicht so, hey, ich drehe heute mal alles mit dem Handy. Ich habe auch Interviews gemacht und das war halt, ja genau, also das war so dieser soziologische Aspekt. Auf jeden Fall habe ich das so lange prokrastiniert und ich hatte da total Lust drauf, dass ich einfach da auch so spät mit angefangen habe, dass ich dann durchgefallen bin, weil ich es nicht ausführlich, nicht richtig genug gemacht habe. Also eigentlich der schriftliche Teil, der Film war gut, aber die schriftliche Teil mit den ganz genauen Quellenangaben und so. Und dann bin ich durch meine Diplomarbeit gefallen und das war für mich die schlimmste Niederlage meines Lebens. Ich dachte, ich habe jetzt echt diese 4,5 Jahre meines Studiums in den Sand gesetzt. Ich kannte niemanden zuvor, der bei einer Diplomarbeit durchgefallen ist. Und da haben auch meine Panikattacken angefangen. Und da habe ich danach hatte ich das Burnout und so weiter. Und wenn ich mir überlege, das hätte man vielleicht da schon auffangen können, dass man sagt, hey, es gibt bestimmte Techniken, wie du diese Prokrastination überwinden kannst. Oder es gibt irgendwie Hilfe, die du dir suchen kannst. Oder sowas, das wäre schon echt toll gewesen. Das hätte ich mir schon wirklich gewünscht. Und dadurch entstehen ja auch ganz viele Selbstzweifel. Also seit Beginn meiner Kindheit denke ich ja, warum bin ich so? Warum bin ich anders als andere? Warum stelle ich mich so an? Also das wird einem ja ganz oft gesagt, stell dich nicht so an, weil ich da natürlich auch sensibler bin, auch mit meinen Emotionen und als Kind immer schneller mal geweint habe. Ja, jetzt mittlerweile kann ich fast gar nicht mehr weinen, weil ich über Jahre lang antrainiert habe, das ist nicht richtig. Aber halt gar nicht weinen zu können, ist auch irgendwie doof. Weil man das ja irgendwie auch als Ventil braucht und so. Und deswegen denke ich mir ganz oft, deswegen spreche ich darüber auch auf Social Media, weil ich mir wünsche, dass es eben immer mehr Leute hören und selber, also ich habe ja mittlerweile auch schon ganz viele Zuschriften bekommen, hey, dank dir bin ich auf die Idee gekommen, dass ich das haben könnte und so, ne? Dann hat es schon gelohnt. Für eine Person, die sich damit identifizieren kann, der ich irgendwie helfen kann, und auch wenn sie sich dadurch einfach nur nicht mehr so alleine fühlt, dann hat sich das schon gelohnt und mein Leidensweg so ein bisschen hatte dann doch ein bisschen Sinn und ja.
Also danke, dass du uns da so mitnimmst, weil ich finde es total anschaulich, wie du das erzählst und ich konnte dein Gefühl jetzt voll mitfühlen. Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich auch eine dieser Personen, die sagt, oh, durch dich bin ich vielleicht nochmal auf das Thema gestoßen, weil ich weiß, dass ich hochsensibel bin. Ja. Ich will schon länger eine ADHS-Diagnostik machen und ich bin halt noch, also ich habe auch schon Kontakt zu so einer Einrichtung gehabt, die mir empfohlen wurde. Es haben auch tatsächlich 3 Freundinnen in meinem Umfeld in den letzten 2 Jahren die Diagnose erhalten. Und auch nicht klassisch das, was man so denkt, ne, nur eine hibbelige Person oder so, sondern auch das, was du sagst. Und alles das, was du sagst, kenne ich jetzt halt auch vom Stempel Hochsensibilität. Also ich kann mich persönlich super damit identifizieren. Aber ich finde, also ich bin halt noch gerade an einem anderen Punkt als du. Ich bin mir relativ sicher, dass ich es haben könnte. Aber dieses, guck mal, ich habe zum Beispiel schon eine Diagnose. Ich bin ja schon blind. Und bei mir wird immer gesagt, ja, du bist so sensibel, weil du musst ja auf ganz anderes achten. Und deswegen sind deine anderen Sinne ausgeprägter. Und das wird immer auf mein Blindsein bezogen. Und ich glaube, das ist auch eine ziemlich blöde Kombi, weil ich ja wirklich geschärftere Sinne haben muss. Aber diese, also das schreiben mir auch so viele Leute und vermutlich dir auch, Svenja, dieser Schritt, bevor du eine Diagnose bekommst. Und dann bist du ja innerlich trotzdem ein Stück weit ein Mensch auf einmal mit einer Diagnose.
Ja.
Und das ist ja schon identitätsverändernd, oder? Was sagst
total.
Du? Also, oder auch Svenja, was, wie seht ihr das?
Ja klar, auf jeden Fall. Das verändert schon vieles. Also, weil es einfach dann auch nicht so unklar ist, warum, dann hat man so ein bisschen einen Grund, warum bin ich so, wie ich bin vielleicht auch. Und man kann dann ja überlegen, wie jetzt bei Petra, oh, nee, versuche ich es mit Medikamenten dass es vielleicht einfacher für mich wird, was kann ich machen, wie sieht meine Zukunft aus, wie kann es weitergehen. Da kann man ja dann auch nochmal ganz anderes drüber nachdenken, aber trotzdem ist es, glaube ich, für viele ein krasser Schritt, eine Diagnose überhaupt zu bekommen oder sich trauen, überhaupt den Weg zu gehen, eine Diagnose zu bekommen.
Ja, es kann auch echt zu einer Identitätskrise führen. Also ich muss sagen, ich habe das danach auch nicht sofort rausposaunt und dann dachte ich mir auch, dann habe mir ganz viele Fragen gestellt, wie, was bin ich überhaupt ohne ADHS? Ist das mein Charakter? Bin das gar nicht ich? Sind das auch meine Vorzüge? Das ist gar nicht, ist das gar nicht, was ich wirklich bin, sondern das ist quasi nur das. Und da ich hatte auch wirklich Angst, die Medikamente zu nehmen, weil viele berichten ja auch, dann leidet die Kreativität darunter oder man wird irgendwie, das Wesen verändert sich so oder so. Also das sind so alles Sachen, oder auch wenn man überlegt, das eintauschen zu können, würde ich das überhaupt, also das ist auch so diese Frage, bevor man den Weg der Medikamente geht, will man denn groß anders sein? Ja, es gibt so ein paar Probleme, die halt auch, wie jetzt dieses Prokrastinieren oder Sachen verlegen oder Sachen nicht anfangen zu können. Bei mir zum Beispiel ist ein Thema groß, Rechnung, meine Steuer, ich bin immer zu spät. Ich habe so viele Kosten, Mahnungen, weil ich einfach, und ich lerne es nicht. Also das ist seit Jahren immer wieder das Gleiche, dass ich so das auf den letzten Drücker mache. Ich sage ein Dreivierteljahr, ich fange an und ich kann nicht anfangen, bis der Steuerberater sagt, ach, ich bin jetzt aber nächsten Monat weg und dann müssen sie aber ganz viel Strafe zahlen oder so. Und dann funktioniert es. Und das wollte ich nur sagen, also das sind so die krassen negativen Auswirkungen bei mir. Also auch finanziell gesehen, was ich quasi an Kosten habe von Sachen, die ich vergesse zurückzuschicken. Rechnungen, die ich teilweise, auch wenn ich es, also ich meine, es geht ja darum, hier offen zu sein, aber ich bin ja auch selbstständig, schon jahrelang. Jetzt seit 2 Jahren mittlerweile habe ich noch einen Nebenjob, aber davor war ich ja nur selbstständig und ich vergesse teilweise Rechnungen zu stellen. Also, ne, dass ich mein Geld bekomme oder so.
Ja,
das ist einfach so. Ja, das also das finde ich mit
notwendig ja für dich
genau,
und für deinen Alltag.
Genau, und das ist wirklich lebenseinschränkend teilweise. Also wirklich, dass man das ist jetzt nicht so, dass ich mal jetzt zweimal im Jahr den Schlüssel verlege oder so, aber das kann man jetzt nicht als große finanzielle Belastung sehen, aber da sind so viele andere Sachen dahinter.
Schlüsseldienst ist teuer.
Oder dass man auch, das ist ja auch, man ist ja auch sehr impulsiv und ich weiß auch noch zu meiner Panikattacken-Depressionszeit, da habe ich dann halt, ich weiß noch, meine Hauls auf YouTube, ne? Das war ein Ding, die Hauls zu drehen, was man eingekauft hat. Das hat dir halt kurz, hat dich kurz stimuliert, hat dir kurz Dopamin gegeben, wenn du Sachen eingekauft hast. Auch das kostet Geld, ne? Also das sind alles so Sachen. Also es gibt auch, ich denke, dass, oder bin mir ziemlich sicher, dass Kaufsucht unter ADHSlern auch vermehrt auftritt und solche Sachen, die einfach, wie gesagt, ins Geld gehen. Ja.
Ja, Svenja, also das bewundere ich an dir immer, Svenja. Du bist so ein sortierter und strukturierter Mensch und arbeitest so zack, zack, zack ab. Kannst du dich da eigentlich reinversetzen oder ist es schwer, dir das vorzustellen?
Also in Dingen, wo ich gar keine Lust drauf habe, da kann ich es mir so ein bisschen vorstellen. Aber auch, also ich weiß nicht, ich kann das gar nicht so richtig verstehen. Also ich bin halt super strukturiert. Ich mache mir eigentlich immer einen To-Do-Plan für eine Woche, dann auch für jeden Tag und
kann ich mal ein Praktikum bei dir machen?
Ja, gern. Nein, Gott, aber.
Und sie ist Schwäbin, ne? Das ist vielleicht auch noch.
Ja, ich weiß nicht. Dafür. Ja, keine Ahnung. Also, ich kann dir auch gar nicht sagen, woher das kommt. Ich würde sagen, dass ich so strukturiert in der Schulzeit auch nicht war. Das hat sich erst über die Zeit ergeben. Ja.
Dann bist du aber auch wahnsinnig gut im Priorisieren und ich glaube, das ist ein Thema, das mir halt nicht so leicht fällt.
Genau, das ist wirklich, also ich weiß, wenn ich was ganz Wichtiges zu tun habe, dann ist es aber jetzt ganz, ganz wichtig, dass ich jetzt den Kühlschrank vorher noch ausmiste oder ich kann nicht anfangen, ich kann nicht, ja, kann mich nicht erklären und weil wenn du sagst, es gibt Arbeiten, auf die du keine Lust hast, das ist wirklich so und das fand ich halt so spannend, weil ich Dinge vorher gesagt habe, die dann nach der ADHS-Diagnose, die ich dann von anderen auch höre. Und das ist so ein krasses Gefühl, dass man denkt, wow, es geht nicht nur mir so. Ich habe ganz oft zum Beispiel Thema Steuern oder so, wenn ich weiß, ich muss das machen, das sind körperliche Schmerzen.
Echt?
Also das ist wirklich, ich sitze davor und ich habe das sind, ich kann es gar nicht beschreiben, das sind körperliche Schmerzen und so eine krasse Abneigung, dass ich heulen könnte. Aber pass auf, wenn ich anfange, dann macht es mir Spaß. Also es macht irgendwie gar keinen
Nein.
Sinn. Und das verstehe ich an dich, dass ich es ja dann immer merke. Und ich sage,
aber es ist so eine Last für dich wahrscheinlich. Es bedrückt dich im wahrsten Sinne.
Genau, und wirklich, ich habe das Gefühl, ich muss gleich brechen und so. Das ist so, so ekelhaft und ich muss auf Toilette und es ist, ich fühle das in meinem ganzen Körper einfach so, das ist so wie so ein Schmerz. Und jedes Mal, wenn ich die Steuer abgebe meinem Steuerberater, sage ich, ja, war ja gar nicht so schlimm. Ich mache jetzt gleich weiter. Mache ich eben nicht. Dann mache ich erst wieder 2 Jahre später mit total Verzug und so. Und das ist das. Ich lerne daraus nicht, obwohl ich weiß, es war ja dann gar nicht so schlimm. Jedes Mal, wenn ich wieder denke, oh, ich muss ja eigentlich, ist so, das kann ich ganz schwer erklären, aber das ist so dieses, das ist nicht nur unangenehm, sondern das ist so eine große Hürde,
aber
damit anzufangen.
Stell dir mal vor, da ist zum Beispiel, das hatten wir hier auch mal im Podcast erzählt, da ist eine Anfrage für eine Fernsehshow und du weißt, du wirst es nicht abliefern können quasi. Also dieses Gefühl von ein schlechtes Bauchgefühl oder noch mehr als das, dieses Gefühl, ich weiß, also bei Petra klappt es jetzt im Endeffekt, aber auch zum Teil zu wissen oder dann da fest von auszugehen, zu denken, ich schaff's auch nicht. Also wie soll das denn überhaupt funktionieren? Und dieses Gefühl von, da ist jetzt eine Grenze für mich, wie soll ich da nur drüber kommen?
Okay. Und die wird halt unterbrochen, oder die kann ich halt überwinden, wenn es quasi letzte Eisenbahn ist. Also wenn, also letztes Jahr war es so, da hat er gesagt, meine Frau ist gerade hochschwanger, es wäre gut, wenn sie es bis nächste Woche machen, weil dann bin ich weg und dann bin ich erstmal in hier Elternzeit. Und dann sind sie zu spät und dann müssen sie mit so einer, und dann mache ich das innerhalb von 3 Tagen. Ich verstehe es ja nicht. Ich versuche das ein Dreivierteljahr zu machen und erst wenn die Angst kickt, egal ob das der Lehrer war, der sagt, ihr habt nur noch eine halbe Stunde.
Krass.
Und das ist halt so super nervig und das wäre gern was, was ich ändern würde. Und das muss ich sagen, das hat unter den Medikamenten, zum Beispiel eine Sache ist auch so, will jetzt auch nicht gerade die ordentlichste. Also hier liegt auch viel so auf dem Boden rum und so. Und ich steige da, mir fällt was runter, ich sehe das und denke, oh. Ich denke gar nichts darüber. Ich steige da 3 Wochen drüber.
Hä? Du gewöhnst mich direkt an.
Und als ich die Medikamente genommen habe, dann sehe ich das und ich habe gar keine Zeit, darüber nachzudenken, sondern ich hebe das auf. Und das hat mich halt wirklich, das hat mich auch zum Weinen gebracht, weil ich mir dachte, oh mein Gott, so funktioniert das Gehirn von, in Anführungsstrichen, normalen Menschen.
Mhm.
Das fand ich auch so gemein und dachte, krass, wie das ist einfach so ein täglicher Kampf und das ist auch das, was viele unterschätzen. Wenn jemand sagt, es hat schon wieder ADHS, ist so ein Boom und jeder hat auf einmal ADHS. Viele wissen nicht, was das für ein täglicher Kampf ist. Und aber erst wenn man den Kampf mal nicht mehr hat, dann merkt man erstmal, wow, also das ist schon anstrengend.
Aber wenn du jetzt ja so krasse Veränderungen merkst, die wirklich auch dir das erleichtern, gibt es dann auch andere Wege, Therapien, Medikamente, die du nehmen könntest?
Also es gibt natürlich noch andere Medikamente, die man ausprobieren könnte, aber ich muss halt sagen, bin auch quasi, also eine Nebenwirkung waren diese Verdauungsbeschwerden, dann, dass ich nichts essen konnte, also das und ich konnte nicht schlafen. Also ich bin keine Nacht vor 4 Uhr eingeschlafen und wenn man um 6 aufstehen muss, ist das katastrophal. Ich hatte super viel Energie. Ich war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, seit 2 Jahren nicht mehr joggen und ich bin einfach losgerannt und bin an einem Stück 6 Kilometer gejoggt. Das hätte ich im Leben nicht geschafft. Habe aber auch die ganze Zeit so einen super hohen Puls gehabt, habe die ganze Zeit so ein Rauschen auf den Ohren gehabt und habe auch so eine Augenmigräne bekommen, immer nach dem Sport. Das heißt, ich habe einfach, das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, ich bin nach dem Sport, wollte ich meine WhatsApp-Nachricht lesen und die Nachricht, ich konnte diese Nachricht nicht sehen. Da war so ein Flimmer davor.
Oh.
Und ich habe erstmal total Panik bekommen und dachte, was ist denn jetzt los? Dann habe ich das hier einer Freundin erzählt und die meinte, ja, das nennt man Migräne mit Aura. Und ich meine, das habe ich noch nie gehabt. Und das hatte ich dann ständig, wenn ich einfach mich ein bisschen überanstrengt hatte. Und das hat mir total Angst gemacht, weil das ist ja einfach was in deinem Gehirn, was da einfach zu viel Druck und so weiter auslöst. Plus über mehrere Monate kaum schlafen, man isst wenig, weil man hat halt kaum Appetit. Plus ich habe noch Durchfall. Und dann habe ich gemerkt, dass ich nach ein paar Wochen auf einmal so Depressionsgefühle bekommen habe. So dieses PMS-Gefühl, so wenn man so, kennen ja viele, dass man denkt, irgendwie fühle ich mich auch so ein bisschen deprimiert, ich weiß gar nicht warum. Und wenn man dann meistens seine Periode bekommt, ist es irgendwie wieder gut. Das wurde aber nicht mehr gut. Und ich dachte mir nach ein paar Wochen, das kann ja gar nicht sein, wieso fühle ich mich immer noch so? Und das habe ich dann eben dem Arzt erzählt und der hat auch gesagt, nee, bitte setzen Sie das sofort ab. Und ich habe das abgesetzt und am nächsten Tag war das weg.
Krass.
Also ich habe quasi ich habe quasi eine Depression da durchgekommen.
Das wirkt halt im Gehirn, ne?
Und das war halt für mich, dass ich dachte, okay, ich habe in vielen Dingen besser funktioniert, aber
es war anders anstrengend.
Mir waren einfach die Nebenwirkungen zu heftig und das hat für mich einfach nicht gepasst und das hat mir auch total Angst gemacht, das nächste auszuprobieren. Ich muss aber auch sagen, also ich bin da selber noch im Ausprobieren, was ich für mich schon festgestellt habe, ADHS und Zucker ist auch so ein Ding. Ich bin jetzt auch seit ein paar Wochen gerade wieder zuckerfrei.
Respekt.
Und ich fühle mich vom Gehirn so fit, weil ich eben keine Blutzuckerschwankungen habe, wie unter den Medikamenten. Ich ist nicht so, dass ich die Sachen aufhebe, über die ich drüber steige. Das ist gerade leider nicht so. Aber ich hatte sonst so viele Leistungseinbrüche über den Tag über. Oder dass ich nach dem Essen oder generell einfach so richtig K.O. war. Und das spüre ich gerade, dass mir einfach dieses Blutzuckerkonforme, diese blutzuckerkonforme Ernährung halt mega gut tut.
Muss aber auch konsequent sein, ne?
Also, genau.
Das ist dann auch wieder was, wo du mit dir in die Disziplin gehen musst.
Richtig, genau. Aber mir gibt das gerade so ein bisschen Struktur. Also, ne, mal schauen, wo das hinführt. Es kann ja auch helfen, einfach. Es war natürlich Ende letzten Jahres, wie bei den meisten einfach, ne, Weihnachten und so. Da war es einfach übertrieben und ich war einfach nur müde und wollte einfach nur die ganze Zeit wieder Zucker. Ich glaube, kann auch schon helfen, da ein bisschen von runterzukommen. Und ansonsten habe ich auch noch so ein paar Sachen im Petto, aber das ist einfach gerade so schwer. Ich würde gerne mal Ergotherapie ausprobieren. Oder ich hatte mir auch nach der Diagnose nochmal einen Psychologen gesucht, der sich aber auch wie alle anderen nicht mit ADHS auskannte. Und wenn ich ihm gesagt habe, es gibt so eine Sache, ich kann nicht anfangen, konnte der mir keine
Strategie.
Tipps geben, keine Strategie. Das hat mir nichts gebracht. Deswegen habe ich dann, ich glaube, nach 5, 6 Mal bin ich ja nicht mehr hin, weil er hat immer nur gesagt, wenn ich von irgendwelchen, von meinen Emotionen oder was mich belastet hat, sagt er, ja, das ist aber echt schlimm und ja, also es war einfach nur so tätscheln und ja, es ist
aber nicht
okay, dass es sie gerade so belastet und das ist aber auch wirklich gemein, was der oder diejenige gemacht hat. Aber ich habe gar keine Anhaltspunkte bekommen, wie ich überhaupt da was aus der Situation oder was, wie ich die Situation irgendwie verändern kann oder meine Reaktion oder was auch immer. Also ich hätte total gerne jemanden, der...
Es gibt es auch. Es gibt Leute, die sich darauf spezialisieren.
Ja, ich weiß, aber es ist ja durch diesen Boom gerade...
Ja, es ist alles voller
Wahnsinn. Es ist so schwer, was zu finden. Also es war schon allein die Diagnose war ja echt schwierig. Da wartest du ja teilweise 2 Jahre, ne? Also bis du dann quasi einen Platz bekommst oder einen Termin. Es geht ja über mehrere Termine, die Diagnostik. Ich würde sehr gerne, weil ich weiß, es könnte mir helfen und... Was ich aber auch so spannend fand, ich habe ja vorhin schon diese frühere YouTube-Bubble angesprochen und dann hatte man ja auch so eine House-Community mit so anderen Leuten, ne, die auch jetzt im Nachhinein auf jeden Fall auch ADHS betroffen sind, dass man sich schon, ohne es zu wissen, so krasse Strategien entwickelt hat, die ich jetzt im Nachhinein überall lese und ne, das finde ich auch so, kann man auch stolz drauf sein, so dieses Body-Doubling. Also mir hilft das total, wenn ich mit jemandem telefoniere, während ich aufräume. Oder wenn einfach jemand da ist und er macht oder sie macht ihre Dinge und ich mache meins. Das ist ja dieses Body-Doubling. Oder dass ich mir einen Wecker stelle. Ich brauche immer so eine kleine Challenge. Ne? Dann stelle ich mir einen Wecker, schaffe ich in 2 Minuten die Spülmaschine auszuräumen. Und so Dinge... deswegen ist auch Social Media ganz hilfreich und deswegen ist auch ganz gut, dass das Thema da gerade immer größer wird, weil man da auch schon viele Tipps erfährt. Aber nichtsdestotrotz würde ich mir tatsächlich aktuell auch eine bessere Betreuung wünschen oder einfach jemanden, der mich unterstützt.
Das kann ich super gut nachvollziehen. Und du hast ja jetzt wirklich auch schon einige Tipps gegeben und ich glaube, im Endeffekt müssen wir an dieser Stelle festhalten, dass es super individuell ist, weil es eine Spektrumsgeschichte ist. Aber vielleicht gibt es ja unter euch, die zuhören, auch Leute, die sagen, boah, da war jetzt gerade schon der eine Tipp oder Trick dabei und das würde mir weiterhelfen. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, dann folgt auf jeden Fall der Petra auch. Obacht heißt sie auf Insta, auf YouTube auch.
Mit 3 O.
Mit 3 O, ganz wichtig. Und du hast ja auch gesagt, du möchtest zukünftig noch mal mehr zum Thema machen. Und
richtig.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man auch an der Stelle nochmal feststellen darf, dass man damit nicht alleine ist. Und selbst wenn man vielleicht nicht ganz die Diagnose erhält und in die Richtung geht, kann es ja trotzdem helfen, sich auszutauschen oder andere zu finden, um vielleicht Tricks und Kniffe sich abgucken zu können und nicht alles selbst im Kopf zusammenbasteln zu müssen.
Ja, und eben mal diese Erkenntnis oder einfach schon zu wissen, man ist nicht alleine und vor allem man ist nicht falsch. Nur weil man anders ist. Ja, und das.
Ach, wir sind alle so anders. Also,
jeder
wie eine andere Person, ne?
Jeder ist einzigartig, aber es ist doch nichts Besonderes, weil jeder seine Einzigartigkeit hat.
Ja,
aber was ein schönes Fazit.
Eine Geschichte würde ich noch gerne erzählen. Ich habe, das ist ja auch tatsächlich genetisch, ne? Vererbbar und so. Und ich habe auch in meiner Familie einen Fall, das wurde quasi auch, dadurch, dass ich die Diagnose hatte, habe ich quasi so ein Minimi in der Familie. Wir haben schon immer eine ganz krasse Verbindung, weil ich einfach mich so in dieses kleine Wesen schon immer reinversetzen konnte und einfach auch so diese Besonderheit gesehen habe und auch dadurch mich ein bisschen mehr lieben lernen konnte, weil ich einfach gesehen habe, wie toll das ist. Wenn auch dieses kleine Wesen einfach ist auch super aufmerksam. Man wird sofort, wenn man auf Familienfeiern ist und man verlässt mal kurz den Raum, dann fällt der Person das sofort auf, wo warst du? Und so dieses super aufmerksame und liebevolle und dieses ganz tolle. Auf jeden Fall, diese Person hat jetzt auch die Diagnose bekommen.
Aber schon viel früher als du, da kann man...
Genau, im Alter von 10 Jahren. Mhm. Und ich habe eben letztens darüber gesprochen, dass ich in Berlin war für diese ADHS-Kampagne und so. Und da hat diese kleine Person eben gesagt, warum sprichst du denn im Internet darüber vor so vielen Leuten? Und das hat mir echt die Tränen in die Augen getrieben, weil ich dachte, wow, das ist einfach... Ich meine, es wird ja auch gesagt, erzähl das nicht, das behält man für sich. So, und da wird ja auch irgendwie impliziert, mit dir stimmt was nicht. Das ist nicht richtig oder nicht in Ordnung. Und du darfst da auch nicht drüber sprechen. Ich meine, ja, weil es eben so viele von uns gibt und sich keiner so fühlen soll, als wäre er der die oder die Einzige. Und wir sind so viele und es ist nicht falsch, wie wir sind, sondern wir sind einfach nur anders und es ist toll.
Boah, ich glaube, da kannst du dieser einen Person schon allein so viel Kraftvolles mitgeben. Also, wie schön, dass ihr da so Hand in Hand geht. Das ist eine mega schöne Geschichte.
Ja, und das, wie gesagt, das ist auch einer der Gründe. Und es gibt natürlich auch andere Stimmen in der Familie, die sagen, oh Gott, jetzt hast du gesehen, jetzt spricht sie da auf Instagram über, auf einmal hat sie das oder ein Kommentar war, muss denn heute alles eine Diagnose haben? Ich mir denke, eben diesen kleinen Wesen von Anfang an, das ist auch wirklich, ist wirklich nachgewiesen. Leute mit ADHS bekommen, ich weiß nicht, wie oft im Schnitt, ich sage mal 3 oder 4 Mal im Schnitt, so öfter im Leben zu hören, du bist falsch, das stimmt nicht, wie kann man so sein, stell dich nicht so an, bist du dumm? Also dieses, man denkt auch ganz oft, man ist dumm. Und das bekommst du einfach von Anfang an zu hören, das denkst du ja irgendwann selber. Und wenn das, diese Kette unterbrochen wird, weil einfach mal Leute aufgeklärter sind und sehen, der ist nur anders, aber der oder die ist anders und hat aber dadurch auch andere tolle Qualitäten, dass man eben die anderen Sachen schätzen lernt, anstatt die anderen abzuwerten. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, darüber zu sprechen und offen damit zu sein.
Mega schön. Danke für deine wertvolle Arbeit. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, gleich im Highlight oder jetzt im Highlight der Woche habe ich was, das überhaupt nicht zum Thema Hochsensibilität passt. Also es passt dazu, aber es ist gar nicht förderlich.
Ich bin gespannt.
Das Highlight der Woche.
Das Highlight der Woche.
Aber ich frage erst mal euch. Svenja, hast du ein Highlight?
Ja, tatsächlich. Ein negatives Highlight habe ich diesmal mitgebracht.
Oh, okay. Ja, hau raus.
Ja, ich weiß auch nicht, was es dann für ein Tag war. Aber bei mir ist einfach alles schief gelaufen. Oh. Erstmal ist mir komplett am Sofa ein Becher Milch umgefallen und der ist dann über Schuhe gelaufen, wo ich gerade anprobiert habe und über die Kartons und alles. Oh. Alles versaut gewesen. Dann habe ich das sauber gemacht und dann bin ich in die Küche gegangen und dachte, ja okay, jetzt räume ich noch schnell den Kindi-Rucksack von der Kleinen aus, fällt mir die Flasche runter, alles wieder nass. Dann war das natürlich so nass, dass ich nirgends an ein Geschirrtuch oder so gekommen bin, um das aufzuwischen, musste da durchfahren, habe es überall verteilt. Ich weiß auch nicht, was los war.
Das ist ja saubere Reifen.
Ja. Mit Tee. Ja, mehr Tee. Und dann habe ich alles sauber wieder gemacht und ich brauche ja ewig für sowas. Ich bin da einfach so langsam und ich finde es so anstrengend. bis dann alles ordentlich wieder ist. Ja, und dann habe ich die nächste Snackbox für die Kleine gepackt. Ich sag's euch, ich weiß nicht, wie das passieren kann. Da ist mir eine Heidelbeere runtergefallen. Dann bin ich extra so stehen geblieben, habe in alle Richtungen geguckt, gesucht, gedacht so, oh bitte, lass mich dich finden. Ich habe sie nicht gefunden und dachte dann nur, leg nicht direkt unterm Rad und lass mich jetzt bitte in die richtige Richtung wegfahren. Was mache ich?
Wirklich? Oh nein!
Nein! Ich fahre genau durch und wieder Sauerei und habe das am Rad kleben und damit ich wieder an ein Tuch oder irgendwie zum Putzen komme, muss ich natürlich erstmal wieder halb durch die Wohnung fahren und alles komplett versauen und dann wieder alles sauber zu machen. Ich weiß nicht. Manchmal geht einfach alles schief.
Oh Mann, bist du heute mit dem besseren Fuß aufgestanden?
Ja, ich hoffe mal. Ich hoffe, bisher sieht es besser aus.
Okay, oh Gott, ja, so Tage. Aber wenn das schon mal einmal anfängt, dann nimmt es auch seinen Lauf. Ist wie ein Schluck auf, den kriegst du dann auch nicht nur einmal am Tag.
Ja, genau.
Naja, ich glaube, man manifestiert sich das dann selber in dem Moment, ja. Glaube ich auch. Ne? Man kommt dann auch so schwer da raus. Ja.
Oh Mann, naja. Oh, ich kann aber direkt dran anschließen. Leute, ich muss umziehen. Wir müssen aus unserer Wohnung raus. Also wir wurden nicht gekündigt oder so, aber es wird nächsten oder übernächsten Monat ein Mehrfamilienhaus in unserem Garten, 2 Meter von unserem Balkon entfernt gebaut, mit Tiefgarage, Wohneinheiten. Und ja, wir hatten einfach mal ein paar Tage vorher einen Zettel im Briefkasten, dass ein paar Tage später die Bäume abgerodet werden in unserem Garten. Es wurden 11 Bäume weggemacht.
Hier, du hast doch den Garten Blick erst so schön gemacht, ja. Letztes Jahr.
Ja, das Beet steht noch, weil es auf dem Stück ist, das unsere Hauseigentümerin hier gehört.
Okay.
Aber das ist eigentlich das geringste Übel, dieses Beet, ob das da ist oder nicht, weil es war ein richtig alter Baumbestand. Da waren Eichhörnchen, Vögel, Mäuse, alles. Mhm. Die Tiere müssen, wenn sie noch leben, sich alle neues Zuhause suchen. Und wir kriegen hier eine Großbaustelle. Wirklich für mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr. Und wir sind jetzt ganz, ganz doll auf Wohnungssuche. Und ich, als hochsensibler Mensch, habe nur mein Zuhause als komplette Rückzugsmöglichkeit. Ja. Für mich ist es nichts, mich in ein Café zu setzen oder so. Da ist einfach zu viel los, was ich mitbekomme. Und jetzt tingeln hier die Leute im Garten rum, können direkt hier reingucken, wird gesägt, wird weggeräumt und es kommt halt ein tiefer Krater hin. Also die Menschen machen so viel kaputt. Boah, also man könnte doch diese ganzen alten oder auch neuen Bürokomplexe, die nicht genutzt werden wegen Homeoffice, baut die doch bitte zur Wohnung um, aber lasst unseren Garten in Ruhe.
Auch traurig. Und ich glaube, auch ein Dreivierteljahr ist ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, sowas dauert mindestens 1-2 Jahre.
Und selbst wenn, die haben gesagt, der große Baulärm dauert ja nur ein Dreivierteljahr. Ja, wollt ihr mich veräppeln? Nur? Also tagtäglich, ich sitze hier im Homeoffice.
Ja, das wirst du ja auch, das vibriert ja auch und alles.
Wirklich,
ne?
Wir haben drüben die Wohnung, die renoviert wird. Mein Tisch wackelt davon und das ist noch nicht mal vor unserem Fenster.
Aber so schnell ist es doch, glaube ich, nicht so einfach in Köln eine Wohnung zu finden. Ja. Ich glaube, dann kriegst du eine Wohnung und darfst umziehen, wenn das Haus fertig ist.
Also wir haben aktuell 2 Besichtigungstermine, über die ich schon sehr dankbar bin.
Okay.
Eine Wohnung davon ist befristet. Aber was auch okay ist, weil wir erstmal nur hier weg müssen. Also wirklich, ich möchte hier ganz, ganz doll weg. Und das, was Petra eben meinte, ich steigere mich da jetzt zu 100% rein. Es vergeht keine Minute, in der ich nicht darüber nachdenke.
Der Hyperfokus geht auch auf Negatives auf jeden Fall.
Also das ist so anstrengend. Ja. Ich glaube, das ist für alle Kacke, die hier wohnen. Aber wenn man halt sich nochmal viel mehr zurückziehen muss, weil man sonst in der Gesellschaft nicht funktionieren kann, ist es irgendwie so triple blöd. Ja, also ich hatte eigentlich sehr viele positive Highlights, aber das hat alles überschattet.
Ja, kann ich verstehen. Aber wir halten die Ohren, Augen offen.
Ja.
Und vielleicht ja die Zuhörer von hier auch.
Das wäre toll.
Ne? Köln, wenn jemand, Köln, Wohnung.
Bezahlbar. Balkon, Garten, alles bitte. Mit Pool.
Pool.
Ja.
Und du? Liebe Petra.
Ich glaube, ich kriege noch mal die Kurve zum Positiven.
Oh, schön.
Ich habe ja gesagt, ich habe ja die Hazel und ich habe die Hazel mit knapp einem Jahr adoptiert. Das heißt, die ist in einem ziemlich großen Rudel groß geworden. Das ist super, weil sie sehr sozialisiert ist. Im Gegenteil zu meiner letzten Hündin, die, glaube ich, dachte, sie sei ein Mensch und gar nicht mit anderen Hunden groß anfangen wusste. Aber ich bin total happy, aber wir haben ein Problem, alleine bleiben. Und das war natürlich, ich habe sie ja geholt und dann war ja die Mia noch 3 Monate da. Das heißt, die waren 3 Monate zu zweit und auf einmal war auch Mia weg und dann musste sie halt lernen, komplett alleine zu bleiben. Plus, ich kann sie überall mit hinnehmen. Zu meinem Nebenjob kann ich sie mit ins Büro nehmen und ja, das heißt, es ist so ein Auf und Ab mit dem Alleine bleiben üben. Und ich habe mir jetzt, die hat so eine Stoffbox gehabt, die hat sie letzte Woche, hat sie geschafft, da ein Loch reinzumachen.
Oh.
Und jetzt habe ich letzte Woche eine, ja, das sieht aus wie so ein Möbelstück, einfach aus Holz mit so großen Gitterstäben, wo auch ganz viel Luft reinkommt und, ne, aber ihr Kopf nicht durchpasst. Genau, und da, das nimmt sie super an und da haben wir gerade so Mini-Erfolgserlebnisse, ach, dass ich schön. Mal, jetzt am Mittwoch war ich im Homeoffice und habe ich einfach mal 1,5 Stunden, habe ich die Tür zugemacht und bin ins andere Zimmer. Und sie hat nicht geschlafen, aber sie hat auch nicht gebellt und gejault. Und das sind so Mini-Fortschritte,
super.
Über die man sich dann freut. Oh, ja, also auch wenn da jetzt jemand unter den Zuhörern ist, der Tipps hat, wie ich da irgendwie bessere Fortschritte machen kann. Weil das muss ich schon sagen, ich hatte auch ein Dreivierteljahr, ich konnte keinen Sport machen, gar nicht, weil ich gar nicht aus dem Haus konnte. Ich konnte ja auch nicht sie mitnehmen zum Einkaufen jetzt im Sommer, als es so heiß war. Das ist schon sehr belastend, wenn man gar keine Zeit mehr für sich irgendwie hat.
Ja.
Und es ist auch nicht schön, ich bewache sie ja mit Kamera, ne, ob sie, ist auch nicht schön zu sehen, wenn sie jault. Und die beruhigt sich auch nicht. Also manche bellen ja und dann beruhigen die sich, aber das geht bei ihr einfach nicht weg. Und deswegen bin ich sehr happy über dieses Mini-Erfolgserlebnis diese Woche.
Schön. Wir haben ganz viel Glück weiterhin. Viel Erfolg, gutes Durchhalten.
Dankeschön.
So, Svenja, jetzt kommt dein schlauer Satz.
Genau, ich würde sagen, jetzt ist es Zeit, dass wir noch ein bisschen schlauer aus der Folge rausgehen, wie wir reingekommen sind.
Wusstest du?
Nee. Und da haben wir was mega Spannendes dabei, nämlich mit der Diagnose ADHS kann man unter Umständen einen Grad der Behinderung erwerben. Erwerben klingt immer so, ich gehe an die Theke und kaufe mir den mal. Nein, aber es kann dazu führen, dass man sogar einen Schwerbehindertenausweis beantragen kann, ne?
Genau, also man kann gerade von ein Grad der Behinderung von 20 bis 50 ungefähr erhalten. Das ist aber natürlich abhängig von der Schwere der Einschränkungen, wo man halt hat und wie sich das ADHS auf den Alltag auswirkt oder auf die soziale Teilhabe und so weiter. Das wird natürlich dann begutachtet und muss medizinische Nachweise geben und dann kann man tatsächlich den Schwerbehindertenausweis bekommen.
Ja, ich habe sogar gelesen, dass es bis zu 70% geht. Es kommt ja aber, wie gesagt, ganz individuell auf die Fälle an. Es gibt ja auch Leute, die sind überhaupt nicht arbeitsfähig dadurch oder haben, wie gesagt, viele finanzielle Benachteiligungen und so. Und ja, das war mir aber auch damals neu und ich war auch sehr überrascht darüber.
Ich finde es total gut zu wissen, weil ein Schwerbehindertenausweis auf jeden Fall auch Vorteile schaffen kann. Und das wollte ich am Schluss.
Nachteilsausgleiche nennt sich das.
Richtig, genau.
Und das wollte ich auch gerne nochmal so als kleines Fazit meinerseits sagen. Auch wenn ihr davor steht, irgendwie euch eine Diagnose einzuholen oder einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen, ihr lebt ja ohnehin schon mit dem, was da eventuell diagnostiziert wird. Also da ist es sowieso. Es hat vielleicht nur noch keinen Namen. Und auch wenn ihr sagt, ja, jetzt habe ich eine Diagnose und ich könnte einen Schwebi, wie ich immer so Schwebehindertenausweis sage, ich könnte einen Schwebi beantragen, auch das ist ja euer Recht und mit dem könnt ihr auch wieder Vorteile haben. Deswegen scheut euch da nicht und geht vielleicht einmal den Schritt über diesen schmalen Grat der Überwindung und dann ist es auf der anderen Seite meistens ein bisschen angenehmer.
Ganz genau.
Das hast du sehr schön gesagt. Das hat mich jetzt sogar auch nochmal, ja, sehr schön, danke dafür.
Ja, klar, wir danken dir. Vielen Dank, dass du uns sehr mit in deine Welt, in deinen Kopf, durch deine Augen genommen hast.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für eure Zeit und dass ihr an mich gedacht habt.
Wir werden alles nochmal verlinken, ne, zu dir. Also schaut unbedingt bei Petra vorbei. Und ansonsten wünschen wir dir natürlich alles Gute, euch, die zuhören, aber auch. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ciao, Kakao.
Ciao.
Tschüss.